Sag mal, Chris, du warst am Samstagabend enttäuscht, du warst am Sonntagabend enttäuscht, du warst in der Nacht von Sonntag auf Montag enttäuscht. Bist du jetzt am Montagmorgen immer noch enttäuscht?
Nach dem sportlichen Wochenende für die mir favorisierten Sportler und Vereine, ja, schon.
Es geht aber nicht nur um die Spielvereinigung bei deiner Unzufriedenheit und Enttäuschung. Das habe ich jetzt so elegant ausgelassen, aber wir werden vielleicht auch heute zum Formel-1-Podcast.
Ja, es kann durchaus sein, nach den Geschehnissen von, wir nehmen am Montagmorgen auf, gestern Abend. Ja, da kann man aus deutscher Sicht dann eigentlich auch nur enttäuscht sein.
Bist du wegen der Formel 1 mehr enttäuscht oder mehr wegen dieses 1:3 des Kleeblatts gegen Borussia Dortmund?
Also schon mehr wegen des 1:3, weil das war ja wieder leider, wie so oft, dieser Spielverlauf, dieser typische Spielverlauf und irgendwie ist der sehr ermüdend.
Leitl, wie so oft. Aha. Sorry für diesen schlechten Wortwitz am Montagmorgen. Ich würde sagen, wir starten hinein in diesen Podcast, aber erst nach dem Jingle und nach der Werbung. Der Fürther Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. Bevestor. Bevestor. So geht digitales Investment sparen heute.
Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de.
Ihr hört die 97. Folge des Fürther Flachpass und inzwischen wissen wir auch, dass Stefan Leitl zu Hannover 96 geht. Ob das jetzt in der vergangenen Woche nun Zufall oder Chiffre war, wie im Titel angesprochen, wir wissen es nicht. Naja, Chris, willst du eigentlich noch über Stefan Leitls Zeit in Fürth sprechen oder machen wir jetzt einfach einen Strich darunter?
Also es kommt darauf an, wie wir einsteigen wollen, ob wir auch noch mit den Verabschiedungen einsteigen wollen. Dann kann man schon noch, denke ich, ein paar Worte drüber verlieren, wobei jetzt auch in den letzten Wochen eigentlich sehr, sehr viel gesagt worden ist. Sportlich natürlich, ja, eigentlich eine überragende Geschichte, wenn man überlegt, wann er gekommen ist und wie es dann vielleicht nicht ganz zu Ende aufgehört hat, aber wie sich das entwickelt hat. Ja, aber ansonsten, gut, den Abgang haben wir auch schon besprochen. Jetzt ist es auch offiziell verkündet worden und ich denke, dabei können wir es dann auch belassen.
Ich habe mir eine Frage hier noch notiert, weil du jetzt gerade die Verabschiedungen vor dem Spiel gegen den BVB angesprochen hast. Hast du applaudiert? Diese drei Worte stehen hier bei mir.
Hast du applaudiert? Wir sind ja Transparenz-Podcast, ne? Muss ich natürlich jetzt
Genau.
sagen, wie
Also
das
ich habe nicht
abgelaufen
applaudiert,
ist.
das darf ich aber auch nicht als Journalist, deswegen.
Ja, du hast nicht, das ist fein raus gewesen. Ja, aber ich habe wir stehen ja immer am Wellenbrecher. Und ich habe ein bisschen auf den Wellenbrecher geschlagen.
Okay, quasi ein dumpfer Applaus.
Ein dumpfer Applaus, ja.
Ja, das hat mich dann schon überrascht. Also wir haben ja auch schon mehrmals, ob jetzt hier im Podcast oder auch privat darüber gesprochen, wie dieser Abschied womöglich aussehen könnte. Und ich fand, er war dann genauso, wie man das erwarten konnte. Es war irgendwie so ein bisschen zaghafter Applaus. Da waren gefühlt von fünf Leuten Stefan Leitl sprechchörig. Also ich weiß nicht, ob ich mich verhört habe, aber es waren noch ganz leichte Pfiffe, bilde ich mir ein. Und dann ist
Ja,
er nochmal
also
so.
direkt am Anfang waren direkt Pfiffe
Genau.
und also die Stefan Leitl-Sprecherchöre habe ich jetzt nicht mehr wirklich vernommen. Ich glaube, die waren auch dann eher direkt aus Block 2 wahrscheinlich, also
Ja, so hat sich's
direkt
angehört,
vor
also sie
ihm.
waren sehr nahe an der Verabschiedung dran. Also sie kamen zumindest nicht aus Block 4 oder Block 12, nehme ich an, weil sonst wären sie etwas verzögerter angekommen. Aber es war tatsächlich so, also er ist dann nochmal so eine kleine Runde gelaufen, also den Weg, den er eben laufen muss, an der Ersatzbank vorbei. Da gab es nochmal ein bisschen Applaus, aber es war schon sehr verhalten und sehr zaghaft alles. Und das ist natürlich traurig eigentlich, weil er ja, wie du sagst, das Sportliche sehr viel bewegt hat. Aber ich glaube, dass die Umstände dieses Abschieds, die wir jetzt ja schon zur Genüge besprochen haben in der vergangenen Woche, dazu schon auch beigetragen haben, dass er jetzt nicht mit dem größten Wohlwollen verabschiedet wurde, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es war ja, wir haben es ja auch ähnlich erwartet und so ist es eigentlich gekommen, dass er nicht wirklich, wäre ja auch, also ausbuhen muss man ihn deswegen ja auch nicht. Man kann ja dann auch einfach mal, wenn man damit mit Sachen nicht einverstanden ist, einfach auch mal ruhig sein. Finde ich sowieso auch. Das ist dann auch manchmal bei Mannschaftsleistungen so, auch wenn es dann schlecht läuft, dass man vielleicht einfach mal ruhig ist und die Leute nicht immer direkt auspfeifen muss. Aber ja, also es war wahrscheinlich, so wird das auch ähnlich erwartet haben. Rashid Assoussi hat sich vielleicht ein bisschen mehr noch erhofft. Das hat man dann ja auch auf den Aufnahmen gesehen, dass er da die Leute noch etwas,
Er hat kurz den Anpeitscher gespielt.
ja, wollte sie noch etwas motivieren. Ich glaube, sehr, sehr viel gebracht hat es dann nicht. Und ja, Gut, die Mannschaft hat ihm noch applaudiert. Das fand ich auch schön, dass dann alle kurz Pause gemacht haben, mit dem Aufwärmen und nochmal hergekommen sind.
Ich würde fast sagen, es war der lautere Applaus, aber es wäre ja wahrscheinlich etwas zynisch.
Ja, der geschlossenste Applaus, so ist es vielleicht, kann man es vielleicht ausdrücken.
Da darauf wurde ja auch Stefan Leitl angesprochen in der PK nach dem Spiel. Dann hat er so sinngemäß gesagt, dann kann man als Mensch nicht allzu viel falsch gemacht haben. Und das glaube ich auch. Also es haben ja wirklich alle Spieler, mit denen man gesprochen hat. Also ich habe jetzt Adrian Fein zum Beispiel nicht mehr danach gefragt, nachdem er gegangen ist. Aber sonst haben wirklich alle Spieler ausnahmslos von Stefan Leitl geschwärmt, von seiner Art, von seiner Akribie, davon, wie nahbar er war, wie gut er das hinbekommen hat, quasi Chef und Freund gleichzeitig zu sein. Also für die Spieler war das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und man sieht ja auch, wie viele Spieler er entwickelt hat, wie er Spieler weitergebracht hat, wie er Timothy Tillmann vom ewigen Talent vermeintlich zum Bundesligaspieler gemacht hat, wie er Jamie Leveling weiterentwickelt hat, wie er Branimir Gota wieder hinbekommen hat. Also Paul Seguin war auch vor seiner vierten Zeit jetzt nicht der Überflieger und ist in der zweiten Liga einer der besten Spieler gewesen. Also ich glaube, für die Spieler war das schon eine sehr, sehr wichtige Zeit mit ihm. Und jetzt versagt schon wieder meine Stimme. Das baut mir auch die wieder mal schöne Brücke zur Überleitung, weil ich am Samstag im Rundhof sehr viel sprechen musste, vor dem Spiel, nach dem Spiel, mit sehr vielen Menschen, dann auch teilweise unter sehr lauter Musik. Und jetzt selbst am Montagmorgen ist meine Stimme noch so angekratzt. Und deswegen kam ich auch etwas zu spät auf die Tribüne bei den Verabschiedungen und habe dann nur noch so die letzten Züge gesehen. Das hat mich sehr, sehr geärgert, weil ich mir genau das eben vorgenommen hatte, dass ich pünktlich da bin. Aber du warst ja auf der Tribüne dabei. Bei wem war denn der Applaus eigentlich am lautesten? Bei welchem Spieler? Oder war es beim Mannschaftsarzt?
Ich glaube, beim Mannschaftsarzt war es nicht. Es war bei allen eigentlich eine recht schöne Verabschiedung. Ich glaube, bei Maxi Bauer war es relativ laut. Also da hat man es dann natürlich auch schon gemerkt mit der Ankündigung, wie lange er im Verein gewesen ist und wie lange er da war. Ich glaube, bei Marius Funk war es auch gar nicht so verkehrt. Dann gut, bei Ade Barry war es dann schwierig, weil er einfach nicht mit dabei war, leider. Weil er, wie ganz schon bekannt war, im Stau stand. Also am Ende des Spiels war er dann noch dabei beim Verabschieden von den Fans, aber das ist auch für ihn sehr, sehr ungünstig gelaufen, wie allgemein die Station in Fürth dann vielleicht. Ist sehr, sehr großes Talent. Hat es nicht so richtig geschafft und das passt dann auch ein bisschen dazu. Ja, aber ich denke, wie gesagt, bei den Spielern, die am längsten im Verein waren, war der Applaus auch dementsprechend am lautesten. Ja, bei Nick Viergeber war es auch nicht schlecht. Also da war es ja dann auch sehr überraschend. Also
du hast mir geschrieben, RIP Viergeber.
Ja, als ich dann gesehen habe, dass er, also noch bevor es angesagt wurde, dass er da halt auch mit zu den Leuten dann hingeht, aus dem Aufwärmen heraus, war ich dann schon, jetzt ist ja die letzte Hoffnung auch weg, dass er irgendwie bleiben könnte. Und ja, bei ihm zieht es ja vielleicht wieder zurück in die Heimat. Und dann, ja.
Transparenzhinweis hat der Kicker berichtet. Ich hab ja vor einigen Wochen mit Nick Viergeber gesprochen und da hat er ja schon angekündigt, er will in der ersten Liga bleiben. I want to play in the first division, hat er zweimal gesagt in dem Gespräch. Da war es mir eigentlich fast schon klar, also dass Rashid Assoussi jetzt nicht ein unmenschliches Angebot auspackt, weil, also klar wäre Nick Viergeber in der zweiten Liga eine große Hilfe gewesen, aber jetzt am Ende hat er schon auch immer wieder einige Patzer drin gehabt, muss man leider auch sagen. Ich weiß nicht, ob Rashid Assoussi das dazu bewogen hat, dann nicht bis ans Äußerste zu gehen. Bei Branimir Gota hat man das ja nach dem Aufstieg getan. Aber ich denke, man wird wahrscheinlich auch einen jüngeren Verteidiger für die zweite Liga finden, der ihn zumindest adäquat annähernd ersetzen kann. Oder glaubst du, das ist unmöglich, Nick Viergeber zu ersetzen?
Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr schwierig wird, gerade weil er dann auch oft den Spielaufbau von ganz hinten raus übernommen hat. Den möchte ich nicht von Sebastian Griesbeck ausgeführt sehen. Also hat man dann auch gegen Dortmund ja gesehen, dass das nicht immer so gut funktioniert oder auch nicht so, wie er das vielleicht möchte, also dass die Verbindung von der Schaltzentrale oben im Kopf runter in den Fuß nicht immer die allerbeste, wo das ausführende Organ unten ist vielleicht nicht das Feinste.
Ist nee, der aber Fuß ich ein schon, Organ? Das ist ja die Frage.
Das ausführende Glied. Und dann, naja, also ich denke schon für die zweite Liga noch mit dem Spielaufbau und mit der Erfahrung, die er hat, wäre das schon brutal gewesen. Also Spielaufbau Viergeber und dann weitergeleitet 6-8 mit Christiansen, Raschel und also da kann man bis zu 10 vor, dann Duziak und im Sturm, das könnte man schon gut was drumherum aufbauen und jetzt muss man halt schauen, welchen Innenverteidiger man mit einem starken linken Fuß findet, ob es dann wirklich die junge Lösung wird oder ob man da doch wieder eher auf einen erfahrenen Linksfuß setzt oder einen, ich sag mal, relativ erfahrenen, also vielleicht Mitte 20, Mitte, Ende 20 im besten Fußballalter, muss man sehen, was man da findet. Bis jetzt hat man ja niemanden mit linkem Fuß und da kommt auch nichts von unten rauf. Also,
hat deine favorisierte Lösung einen guten linken Fuß?
Meine favorisierte Lösung?
Die du schon mal hier vorgestellt hast. Oder hast du sie vorgestellt oder nur mir persönlich? Das verschwimmt ja manchmal so sehr.
Die Innenverteidigerlösung?
Ja.
Ah, Tim Knipping habe ich auf jeden Fall. Der hat einen linken Fuß.
Ja, aber hat auch einen guten linken Fuß.
Doch, müsste ich jetzt in Dresden nachfragen. Bis zum nächsten Podcast kriege ich das raus.
Dann
aber
frag doch mal nach.
Der ist ja auch, ich glaube, 28. Also Tim Knipping ist ja auch schon relativ erfahren. Gut in Dresden gespielt. Ist da, glaube ich, auch Kapitän, wenn er nicht verletzt ist, wenn ich mich nicht täusche. Sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Muss natürlich auch gucken, bleiben die in der Liga, bleiben sie nicht in der Liga? Können sie irgendwann mal ein Spiel gewinnen unter Guerino Capretti? Das ist auch eine ganz, ganz wilde Situation.
Tatar von dem du Trainer. Sagst, dass er wahrscheinlich dann doch nicht der neue Kleeblatt-Trainer wird.
Nee, also nein. Der tauscht bei den Trainer und ich glaube, weiß ich, nach 11 oder 12 Spielen hat er noch kein Spiel gewonnen. Und dann geht's, so möchte ich auf jeden Fall als Dresdner Fan nicht in die Relegation gehen. Aber das ist nicht unser ist Thema.
Auch das, ja, aber jetzt kurz mal zu Dynamo Dresden, dass man einfach kein Spiel gewinnt, aber trotzdem nicht absteigt. Also vielleicht in der Relegation, aber das zeigt ja erstmal, wie schlecht diese anderen beiden Absteiger sind, die das Kleeblatt nächstes Jahr dann nicht treffen wird. Weil also wenn eine Mannschaft quasi gefühlt immer verliert, dann kann, muss sie eigentlich absteigen. Aber ja, Tim Knipping hat übrigens ein C hier bei Transfermarkt. Also,
ja. Ja, dann ist der Kapitän. Ja, da muss man auch schauen, wie das alles so läuft, wie er da weitermachen will oder ob er da nochmal den Schritt woanders hingeht.
Ich das heißt, du
ambitionierter
willst,
wird die Spielvereinigung sein, ja.
Wahrscheinlich, ja. Du willst aber nicht mit Gideon Jung und Sebastian Griesbeck spielen?
Nee, eigentlich nicht. Also diese, ich sag, eigentlich ist es ja wirklich eine Notlösung, wenn man mit zwei rechten Füßen in der Innenverteidigung spielt. Das hat man ja in der Aufstiegssaison dann oft machen müssen mit Jäckel und Bauer. Aber ist logisch, dass je nachdem, wenn man rausspielen will oder halt das die linke Innenverteidigerposition Linksfuß gehört und auf die rechte ein Rechtsfuß. Und ich denke, da wird man natürlich auch schauen und man wird hundertprozentig noch einen Linksfuß-Innenverteidiger verpflichten.
Man hat ja vor der letzten Saison auch einen verpflichtet, weil man diese Schwachstelle, also schon vor Nick Fieri war,
ja,
diese fehlende Position gespürt hat. Das heißt leider nicht so gut.
Drei Spiele gespielt und das war es dann wieder, ja.
Wobei, jetzt, bevor wir jetzt dann weiter abschweifen, aber sein Spiel gegen Bielefeld war gut, aber gut.
Das stimmt,
ja. Das ist sehr lange her.
Es war vielleicht gut für ihn, dass er da nicht viel drüber nachdenken konnte und einfach schnell rein musste.
Wenn wir jetzt bei den Verabschiedungen noch sind, es wurden ja auch 4 Spieler nicht verabschiedet. Bei 2, da war es einigermaßen klar, dass jetzt, man kämpft ja weiter um Tobias Rasches, sage ich schon, um Luca Itter und Jessic Nankam. Aber es wurden ja auch Sascha Burchert und Harvard Nielsen nicht verabschiedet. Das war dann doch überraschend, oder?
Ja, also bei Sascha Burchert mittelüberraschend bis eher nicht überraschend, dass man da noch schaut, was da geht, gerade wenn man so ein bisschen auf dem Instagram-Kanal von Andreas Linde unterwegs ist, welche Storys der da mit seinem Berater so postet und dass er sich dann kurz vor Ende der Saison noch mit seinem Berater trifft, obwohl er eigentlich Vertrag hat, sagt ja auch schon ein bisschen was aus, ist jetzt auch nicht so üblich, gerade weil er ja auch eine längere Anreise hat. Und ja, aber bei Harvard Nielsen hat es mich schon sehr überrascht, dass er nicht mit dabei war, weil ich jetzt eigentlich auch das letzte fast halbe Jahr fest davon ausgegangen bin, dass er dann eigentlich nicht mehr bleibt. Also, und jetzt Rashida Susi aber auf einmal wieder angekündigt hat, dass man noch sehr um ihn kämpft. Da bin ich auch gespannt, zu welcher Einschätzung er da kommt, nachdem das letzte, oder sagen wir mal die letzten einigen Wochen jetzt für ihn wirklich sehr, sehr negativ gelaufen sind im weiß-grünen Dress.
Ja, eigentlich ja die ganze Saison schon. Es fing ja eigentlich fing diese Misere in Anführungszeichen an, beim Testspiel beim FC Ingolstadt, als Julian Green aufs Tor schießen wollte, aber nicht den Ball getroffen hat, sondern Harvard Nielsens Fuß. Und dann war er ja danach schon verletzt. Und diese Verletzung hat er in einem Trainingslager ausgebremst. Da hat er schon, glaube ich, 4 Tage nicht trainiert. Und dann ging es ja die ganze Vorbereitung so weiter, dass es immer wieder hieß, Harvard Nielsen hat Probleme mit seinem Fuß. Dann war jetzt dieser Muskelfaserriss auch, was mich auch überrascht, weil er hat jetzt ja nicht so viele Spiele gemacht in der Saison, dass er dann, also beim Spieler, der jetzt 30 plus Spiele hat, dann ist es irgendwann am Saisonende womöglich mal der Fall. Diese Muskelfaserriss kam jetzt auch noch dazu. Also er hat ja gefühlt wirklich, also er hat schon einige Spiele gemacht, er hat auch 2 Tore gemacht, aber für einen Spieler seiner Klasse war das schon eine sehr, sehr durchwachsene Saison. Und Vielleicht hat Rashid Asusi einfach in seinem Traum diesen Aufstiegssturm nochmal mit Branimir Gota und Harvard Nielsen. Wenn beide fit sind, wäre das natürlich top für die zweite Liga. Aber ja, das hat mich auch sehr überrascht, vor allem weil Rashid Asusi ja jetzt nie so die Signale gesendet hat, dass er unbedingt mit ihm planen will. Es wurde mehrmals gesagt, dass es schade ist, dass er so lange verletzt ist. Es ist schade, dass er nie wirklich in Tritt kommt. Der wurde ja auch von Stefan Neitel mal kritisiert für seine Trainingsleistungen. Also da war jetzt nicht so viel Gutes dabei in der Saison. Und dann Rashid Asusi in der Halbzeit bei Sky, was ich dann auch erst am Samstagabend, als ich zu Hause war, mitbekommen habe, gesagt hat, wir möchten gerne langfristig mit ihm verlängern. Das war dann schon eine der größeren Neuigkeiten der letzten Wochen. Sascha Brüchert wurde nicht angesprochen in diesem Interview. Ich hatte nur dann beim Verein nachgefragt, warum eben diese nicht verabschiedet wurden, diese beiden. Hieß es, wurden nur die verabschiedet, die sicher gehen werden. Das heißt ja, bei beiden ist man noch im Gespräch. Und man konnte das eben dann auch deuten, dass Rashid Asusi das Werben um Nick Vierheber aufgegeben hat. Also ja. Nielsen statt Vierheber. Das ist nicht deine favorisierte Lösung wahrscheinlich.
Oh nee, ich hätte mein Geld vielleicht irgendwie anders angelegt. Gerade wenn man bedenkt, dass man ja noch um Jessic Gangkam kämpft. Ich denke, das, also man hat es ja auch gesehen mit Gotha und Gangkam, Doppelsturm in der zweiten Liga. Da würde einiges bei rumkommen. Und ja, muss man jetzt einfach schauen. Vielleicht ist dann Nielsen auch in dem Sinn die einfachere Lösung, wenn man nur in Gehalt investieren muss und nicht in Ablösesumme und Gehalt. Wobei man auch schauen muss, ob er überhaupt dann hier weitermachen möchte.
Genau, es hieß ja schon mal vor einigen Wochen, wahrscheinlich schon am Monat, wie die Zeit immer verschwimmt, dass er Angebote aus seiner Heimat hat. Ich weiß nicht, ob die jetzt finanziell besser sind, wahrscheinlich schon. Sportlich reizvoller ist man sicher trotzdem die zweite Bundesliga, auch wenn jetzt dann schon mal der FC Schalke auf jeden Fall weg ist. Und womöglich Werder Bremen noch, das würde mich sehr überraschen, wenn die nicht auch weg wären. Aber es gibt ja trotzdem noch einige große Vereine. Ich denke mal, Harvard Nielsen wird auch noch ein bisschen pokern. Er hat ja auch nur für ein Jahr unterschrieben, das wird auch seine Gründe gehabt haben. Nach dem Aufstieg. Ja, ich glaube, lassen wir uns einfach überraschen, oder?
Ja, wir lassen es auf uns zukommen.
Ich muss jedes Mal diesen Wortwitz überrascheln lassen, liegen lassen. Ich bin geprägt von so vielen schlechten Wortwitzen, leider. Aber unsere Hörerinnen und Hörer sollen ja nicht abschalten wegen schlechter Wortwitze, sondern vielleicht nur wegen falscher Einschätzung oder im besten Fall einfach gar nicht. Ja, ich bin jetzt haben wir eine Viertelstunde gesprochen und noch gar nicht über dieses Spiel gegen den BVB. Ich würde sagen, jetzt können wir dann doch mal springen. Du hast mir noch vor dem Spiel geschrieben, wilde Aufstellung. War sie dann so, wie du sie dir vorgestellt hattest, wie sie dann am Ende war? Oder hast du dir gedacht, es wird womöglich eine Viererkette mit drei Stürmern wieder vorne?
Also ich habe zwischenzeitlich schon gedacht, dass er im 4-3-3 spielen lässt, dass dann Leveling vorne spielt. Oder halt, also vorne rechts dann mit Ganka in der Mitte und Gotha links. Aber dass es dann wieder die Fünferkette wurde mit Jamie Leveling auf der linken Seite. Also haben mich dann schon durchaus überrascht. Ja, ob sich es jetzt ausgezahlt hat, schwierig.
Ich fand ja, dass Jamie Leveling jetzt auch in diesem Spiel wieder, genauso wie in Hoffenheim war das, einige Anlaufzeit gebraucht hat auf der Position. Also es ist natürlich ungewohnt für ihn, es war jetzt das zweite Spiel, wo er da gestartet hat. Und zu Beginn kam er da ja so wirklich gar nicht rein, da hat er so nach knapp einer Viertelstunde mal einen Sprint angezogen. Der wäre, glaube ich, auch gut Richtung Tor gekommen und hat Timothy Tillmann das Abspiel verpasst. Aber er kam damit so mit jeder Minute besser rein, aber man hat schon immer wieder gemerkt, dass er mit der Position auch fremdelt, weil er, ich glaube, er muss sich immer zügeln, er muss immer so die Handbremse anziehen. Nein, ich darf jetzt nicht nach vorne, ich muss hier hinten bleiben. Man hat dann später auch gemerkt, dass er dann doch wieder seine typischen Wege gegangen ist, auch weit vorne, dann mal von außen nach innen gezogen ist, hat er zwar mal den Abschluss noch gesucht. Aber ich würde trotzdem sagen, dass er besser aufgehoben ist weiter vorne, auch wenn das gegen David Raum dann am Ende gut geklappt hat, weil wahrscheinlich auch die Hoffenheimer in Anführungszeichen Angst hatten, zu viele Räume zuzulassen hinter David Raum. Aber nee, Jamie Leveling ist dann doch eher Stürmer, auch wenn eine gewisse Zeitung geschrieben hatte, dass er ein, was war's, Offensivverteidiger ist? Oder wie war die Formulierung?
Ja, sowas. Also irgendwo in der Fünferkette aufgehoben. Aber ich glaube, also momentan stand jetzt würde das nicht, vor allem weil es halt auch schwierig ist für ihn, auf der linken Seite dann auch fußfremd aufzutreten. Das ist ja dann doppelt schwierig. Also wäre ja schon schwierig für ihn, wenn er die rechte Defensivbahn bearbeiten müsste und dann links auch noch mit einem starken rechten Fuß, muss er sich schon sehr, sehr extrem umstellen. Dafür hat er es dann schon einigermaßen gut gemacht. Beim 1-2 wird man nochmal auf ihn zurückkommen müssen. Da hat er gepennt, dass er den Laufweg nicht mitgegangen. Aber ansonsten, ja, ich denke, insgesamt war dann trotzdem die rechte Offensivseite vielleicht wieder dann dennoch die auffälligere. Was ja aber auch okay ist, wenn ich jemanden von vorne da fußfremd hinten links reinstellen möchte oder muss, dann hat er, oder ist ja logisch, dass dann sein Hauptaugenmerk und seine kognitive Leistung erstmal auf der Defensivleistung beruht. Das hat sich da erstmal drauf konzentriert, weil da natürlich die größten Fehler entstehen können und er auch intuitiv da vielleicht nicht immer die besten Entscheidungen treffen würde, wenn es dann brenzlig wird.
Aber so, Ern Hoffmann hat er ja auf der, in Anführungszeichen, richtigen Seite gespielt, da war es ähnlich, aber da war es natürlich auch David Raum als Gegenspieler, wo man vielleicht auch etwas zögerlich agiert. Und später, wie du schon sagtest, hat Jamie Living ja dann auch auf rechts gespielt, da kommen wir dann nochmal bei ein paar Auswechslungen vielleicht drauf, da würdest du ja,
ja,
auch nochmal drüber sprechen. Aber ich fand es schon krass zu sehen, einerseits wie lustlos der BVB agiert hat, aber auch wie gut die Spielführung das wieder wegverteidigt hat, also auch gegen den Vizemeister, der ja dann auch, wenn das zeigt, wirklich gut Fußball spielen kann, ist ja wirklich nichts passiert. Dann hat das Klipper sogar das 1-0 geschossen, was auch, also ich finde es ein bisschen untergegangen, wie gut dieses Zuspiel auch war von Jessica Nankam in den Lauf von Simon Asta. Und auch die Hereingabe von Asta war sehr wuchtig, sehr platziert. Sie kam sogar an beim Mitspieler, das muss man auch sagen. War jetzt diese Saison auch nicht immer der Fall, dass die Hereingaben genau da ankamen, wo sie ankommen sollten. Und dann konnte Branimir Gotha sogar noch den Ball stoppen, hat dann nach, ich glaube, 10 Spielen war es, zum ersten Mal wieder getroffen. Was auch zu der Saison passt, dass das Tor dann einfach nicht zählt.
Ich hatte auch kurz Angst, als er den Ball so gestoppt hat, dass er das noch irgendwie vertändelt, aber hat er.
Der Abschluss war eigentlich gut gelöst.
Der Abschluss war gut. Der war sauber dann, ja.
Und der Spielzug war auch sehr schön. Also ich, auch Simon Asta ist ja davor schon gefühlt 5-mal die Bahn rauf und runter gerannt. Also die Entwicklung von Simon Asta begeistert mich auch. Vielleicht war es die Vertragsverlängerung, die ihm nochmal Rückenwind gegeben hat. Aber das war schon echt, war wirklich ein guter Spielzug. Und dann ist halt schade, dass dann Asta im Abseits startet beim Abspiel. Weil sonst wäre es 1-0 gewesen und ja, alte Fußballfloskel, vielleicht wäre das Spiel anders gelaufen.
Das wäre auch gar nicht so unverdient gewesen. Also nö, bis dann hatte der nicht, BVB auch keine Chance. Die erste Chance war dann ja quasi postwendend. Der Schuss von Guerrero. Also.
3 Minuten später. Das war dann auch wirklich krass, weil Dortmund zum ersten Mal ein bisschen mehr Platz hatte. Und dann halt dieser Spielzug war schon auch wirklich gut, wie halt, ich glaube, Brandt war es, Haaland anspielt. Haaland sieht auch sofort, das war in der Bundesliga auch oft der Fall, dass selbst Bundesligaspieler, die nicht diese Möglichkeit gesehen haben, da zu verlagern. Und Guerrero war halt wirklich komplett frei. Also ich weiß nicht, ob du das ganze Spiel nochmal angeschaut hast, wo Simon Asta in dem Fall war, aber Guerrero war schon sehr, sehr frei. Und kam dann noch zum Abschluss. Und dann kann man Andreas Linde ja keinen Vorwurf machen. Also er hält den noch gut, finde ich. Er wehrt den auch nicht nach vorne ab, sondern zur Seite. Und dann muss halt Jamie Leveling zur Grundlinie durchlaufen. Und wahrscheinlich hätte das ein normaler linker, also ein defensiv denkender linker Verteidiger oder linker Schienenspieler immer wieder schön, das zu sagen, dieses Wort, weil der Kollege Gloser sich wahrscheinlich dann aufregt über das Wort Schienenspieler, dann einfach durchläuft zur Grundlinie, hätte jemand defensiv denkend das auch gemacht. Jamie Leveling hat da kurz gepennt, also, und dann konnte Brandt aber auch, ich fand das technisch gut, wie er den Ball dann auch tatsächlich von da direkt ins Tor befördert. Und ich dachte mir, okay, das ist Bundesliga-Fußball. Das wird wahrscheinlich niemand in Fürth vermissen, dass man knapp 25 Minuten lang gut spielt, sogar ein Führungstor schießt, dann einmal dem Gegner zu viel Raum lässt und dann schießt er einfach sofort das Tor. Also das ist diese höhere Qualität und wie schnell man für minimale Fehler bestraft wird, ist schon krass in der Bundesliga.
Das Traurige ist ja, dass man das auch fast wieder hätte kommen sehen. Also der Jubel zum vermeintlichen 1-0, der war ja schon sehr stark, auch wenn er nur recht kurz war, weil man dann auch gemerkt hat, dass die Spieler nicht jubeln, weil die dann der Abseitspfiff kam dann recht schnell. Und dann, da ging übrigens der VAR recht gut.
Zum ersten Mal. Kommen wir
vielleicht auch nochmal drauf. Ja, kommen wir auch noch drauf, dass es beim anderen Abseitstor aus welchen Gründen auch immer mega lang gedauert hat, mal wieder. Nee, aber da hat man dann schon gemerkt, das war auch wieder so ein klassisches Gegentor, wie das 1-2 auch wieder war, dass man eigentlich schon voraussehen kann, dass das Tor wird dann aberkannt und dann ist fast logisch, dass die nächste Chance eigentlich in dieser Saison bei der Spielvereinigung zum Gegentor führt. Ja. Immerhin konnte man diesmal den ersten Ball auf Tor abwehren. Hat man auch schon oft, dass das oft nicht funktioniert hat und dass dann der zweite halt 3 Sekunden später kommt.
Das war halt der eineinhalbte Schuss aufs Tor quasi.
Ja.
War ja noch in einer Bewegung.
Ja, der konnte einfach durchlaufen und den Fuß inhalten.
Aber was ja krass war, man hätte jetzt auch denken können, dass das Klipper dann dadurch wieder einbricht, dass Dortmund dadurch stärker wird, aber eigentlich ist ja danach einfach nichts passiert Und die beste Chance, jetzt laut meinen Notizen zumindest, wenn ich nichts vergesse, war dann nochmal kurz vor der Halbzeit vom Kleeblatt, auch wieder über Asta, der auf Tobias Raschel zurücklegt, der hat dann aber leider halt viel zu zentriert, sag ich schon, viel zu zentral abschließt. Also er hatte da ja schon, also klar, der Gegner kam dann von der Seite, aber er hatte ja freie Schussbahn und dafür war der Schuss jetzt dann nicht so gut aus der Distanz. Vor allem, wenn man sieht, wie gute Technik er hat und wie gut er auch im Training abschließen kann. Vielleicht war es ein bisschen die Angst, gegen die alte Liebe zu treffen. Und dann nicht zu wissen, ob man jubeln soll oder nicht. Das hätte ich gern gesehen.
Das ist auch noch vor der Gästeseite.
Genau. Hätte wahrscheinlich einfach nur sorry gesagt und wäre zurückgelaufen zur Mitte.
Ja, dann hätte ich aber auch sorry gesagt. Also, weiß ich nicht. Wäre dann schon schwierig gewesen. Nee, ja, die Chance war wirklich auch wieder gut rausgespielt. Also auch, wie gesagt, interessant zu sehen, auch wenn man dann immer die Schussstatistiken sieht zur Halbzeit oder auch zum Spielende. Es war ja in dem Sinn auch wirklich mega ausgeglichen, auch von den Chancen her. Ja, der Schuss, ich fand ihn nicht schlecht. Natürlich war er dann zu zentral. Manchmal, keine Ahnung, rutscht er dann vielleicht doch noch an der Hand, an der Außenseite ab oder so. Ich weiß es nicht. Aber ja, mit dem 0-1 in die Kabine dann gegangen, da war ich mir eigentlich aufgrund des Spielverlaufs relativ sicher, dass wirklich der erste Heimsieg doch noch gelingt. Ich habe es dir auch geschrieben, ich habe auch Proof, also auch wenn es nicht rausgegangen ist, weil das Netz, ja, bei mir dann das Netz weg war, aber ich habe es ja, ich hatte zum Glück halt, schriftlich festgehalten.
Das ist halt der Nachteil bei 16.600 Zuschauern, dass das Mobilfunknetz immer spinnt. Es war ja teilweise früher schon bei 8.000 Zuschauern. Es war mal besser in der Saison, aber da ist nicht viel mit Kommunikation, aber du weißt ja, das Handy sollte ja auch während des Spiels in der Tasche bleiben.
Ja, es war ja dann Halbzeitpause. Ja, aber da, keine Ahnung, irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass wir das Spiel noch gewinnt, weil es lief ja eigentlich vieles für einen, vieles für die Heimmannschaft. Der Spielverlauf hat es hergegeben, der Gegner war jetzt auch wieder nicht, kann man jetzt sagen, ja gut, waren sie am Limit, waren sie nicht am Limit, waren sie an dem Tag einfach nur schlecht. Sind die Gegner der Spielvereinigung immer zufällig an dem Tag schlecht?
Ja, das gibt mehrere Faktoren, aber ich glaube schon, dass der BVB tatsächlich, also ich habe es nachher dann auch mal mit jemandem gesagt im Gespräch, man sieht halt bei dieser Mannschaft, warum sie einfach nicht deutscher Meister wird. Also die Bayern hätten sich nicht so hängen lassen zum Spiel. Gut, man könnte jetzt sagen, die haben auch nur 2-2 gegen den VfB Stuttgart gespielt, aber das war schon auffällig lustlos von einigen Spielern. Du hast ja auch, du wolltest nochmal über Emre Can vielleicht sprechen, ist ja auch so. Also da waren ja einige Spieler dabei, die also Nationalspieler sind. Marco Reus war noch okay, war ganz gute Leistung, aber jetzt auch nicht herausragend dafür, dass jemand Nationalspieler ist. Erling Haaland hatte auch zu wenig gute Situationen und es war immer schon witzig zu sehen, wie sehr er sich aufgeregt hat, wenn er mal so einen Ball schlecht übers Tor geschossen hat. Aber insgesamt war das ja wirklich kein guter Auftritt vom BVB und das Bittere ist halt das, dass sich deshalb halt auch ein wenig guter Auftritt des BVB mit 3-4 guten Momenten eben reicht, um ein Spiel gegen Fürth zu gewinnen.
Und auch wieder dann gefühlt typisch eigentlich 1-4, sage ich mal. Das ist, er hat sich auch wieder nahtlos eingereiht in die Spiele, spielt eigentlich gut und verliert dann 1-3, 1-4. Das hat dann relativ gut gepasst. Ja, aber in der Halbzeit war ich eigentlich ganz gut überzeugt, dass man das wirklich noch drehen kann, weil wie gesagt, es lief nicht schlecht. Die Spielvereinigung war gut im Spiel, hat auch einen sauberen Ball gespielt, war im Mittelfeld präsent. Ich fand, Raschel war sehr, sehr gut gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Hat da auch 2-3 Mal ganz gut aufgedreht, war gut in 2 Kämpfen drin. Der hat mir gut gefallen. Und dann ja, nach der Pause die erste Chance, dann haben dann die Dortmunder, ich weiß gar nicht, war das dann?
Ja, einmal war abseits, als Reus allein auf Linde zulief. Und da hat sich ja wieder ausgezahlt, dass Andreas Linde so groß ist, glaube ich. Also hat ja, Marco Reus ganz gut abgedrängt zur Seite. Und ja, da hat der Haaland auch nochmal drüber geschossen, kurz danach. Aber das war ja sowieso abseits in der Situation. Aber wenn das wäre, also in der Hinrunde wäre da halt das 0-2 gefallen und dann wäre wieder alles vorbei gewesen. Aber stattdessen kein 0-2, sondern 1-1. Und das war und wirklich schon ein sehr schönes Tor. Also
richtig, ja.
Ich habe es mir auch nochmal danach nochmal angeguckt. Da kam jetzt auch wieder Timothy Tillmann. Das ist das Problem, wenn nur der erste Assist gezählt wird, man muss halt den zweiten und den dritten noch zählen. Weil eigentlich fällt das Tor nur, weil Tillmann gut ins Gegenpressing geht und dadurch der Ball zu Christiansen kommt, der wiederum Rogota anspielt und der auch wiederum sehr gut auf Jessic Nankam ablegt. Ja, und über den Abschluss, ja, da ist das Prädikat sehr gut, wahrscheinlich noch untertrieben. Also haben ja einige Menschen gedacht, warum wartet er denn so lange? Was macht er denn jetzt? Ja, da hebt er dann einfach ganz entspannt über Marvin Hitz drüber. Man könnte jetzt sagen, wie ein typischer Bundesliga-Stürmer.
ja, dafür müsste vielleicht noch ein, zwei mehr Tore machen. Aber jetzt hat man schon gemerkt, also ist er jetzt in jedem Spiel auch auffällig gewesen. Und er hat auch nur 14 Ballkontakte gehabt. In dem Spiel gegen Dortmund jetzt davon war einer der sehr gute Pass auf Asta und noch ein anderer der sehr, sehr gute Abschluss gegen Marvin Hitz. Also den hat er wirklich gut gemacht auch. Und das werden die meisten dann auch noch gesehen haben, wenn sie sich die Highlights nochmal angeschaut haben mit Hose auf Halbmast. War auch nicht so leicht. Also,
was ist da passiert?
Kann auch blöd ausgehen und der verheddert sich irgendwie und fällt einfach nach hinten weg und dann, es hätte auch gut gepasst zur Saison, aber ja, keine Ahnung, das war auch nochmal später bei seinem Schuss im Strafraum nach der Ecke, ja, die Hits dann, den Hits mit der Fußabwehr pariert, da war auch seine Hose so tief gehangen, ich weiß nicht, ob da irgendwie das Bändel gefehlt hat oder...
Vielleicht war das die Puma-Becky-Variante.
Das kann auch sein, die Skater-Variante war das dann. Ja, also dafür hat er es echt gut gemacht und war natürlich auch ein super Moment. 70. Minute, es wäre noch genügend Zeit gewesen. Auch da war ich mir dann noch sicherer als zur Halbzeit, dass man dieses Spiel dreht, weil eigentlich ja alles, wie gesagt, wieder für die Heimmannschaft da gestimmt hat. Bis dahin auch wenig Chancen für den BVB. Dann machst du das 1-1 vor der eigenen Tribüne, vor der Nordtribüne. Es war auch ein sehr, sehr ausgelassener Jubel. Man hat es auch Jessica Ankam angesehen, dass er da endlich seinen ersten Treffer gemacht hat.
Und man hat ja dann, wenn man die Wiederholung nochmal sieht, sind schon die Spieler wieder zurückgelaufen zur Mittellinie und er hat sich nochmal umgedreht und nochmal gejubelt. Also das war für ihn wahrscheinlich schon ein sehr wichtiger Moment. Also er hat ja mehrmals betont, wie wichtig es war, überhaupt wieder Fußball spielen zu dürfen. Aber jetzt dann auch wieder zu treffen, ist ja auch schon sehr lange her, dass er dann zuletzt ein Tor geschossen hat. War sehr gut. Und was mir noch aufgefallen ist bei dem Torjubel, ich habe da ein bisschen genauer hingeguckt, dass Tobias Raschel halt auch sehr emotional in die Heimkurve gejubelt hat. Kurve darf man nicht sagen, in die Tribüne, ist ja keine Kurve, genau. Auf die Tribüne gejubelt hat, da hat man dann auch schon, was hatten wir auch schon öfter, das Thema, wer so in der kommenden Saison so vorangehen könnte, wer für diese Mannschaft stehen könnte als Gesicht, nachdem jetzt ja doch einige Spieler weg sind, wie Paul Seguin zum Beispiel. Und ich glaube, er ist da eben einer dieser Spieler, der nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz und insgesamt zu einem sehr wichtigen Faktor in dieser Mannschaft werden kann. Freut mich zu sehen, die Entwicklung. Also es war jetzt auch nicht abzusehen bei Tobias Raschel. Du hast vorhin wieder gesagt, dass er auch selbst gegen den BVB, wo jetzt dann wirklich auch individuell sehr gute Spieler dabei sind, hat man gesehen, wie er mit guten Körpertäuschungen, auch mit guten Bewegungen, mit zum Antäuschen und dann Aufdrehen in die andere Richtung, einfach die ins Leere hat laufen lassen. Also da habe ich mich einfach gefreut auf die zweite Liga und dass da einfach ein Gegenspieler kommt, der halt eine Sekunde langsamer ist und dann hat er halt das ganze Feld teilweise vielleicht vor sich, wenn er da zwei aussteigen lässt. Also das ist schon ein sehr guter Fußballer. Da freue ich mich auf die nächste Saison. Kann man schön viel sprechen, schön viel schreiben. Vielleicht schießt er auch mal sein erstes Tor.
Wahrscheinlich ja, schon.
Aber ich habe jetzt Tobias Raschel auch deshalb genannt, weil nach dem Tor ging seine Nummer nach oben auf der Tafel und er musste raus. Das war jetzt nicht so unbedingt nachvollziehbar. Oder war er für dich nicht gut genug im Spiel?
Es war absolut gar nicht nachvollziehbar. Ich habe die Wechsel, also die beiden neuen, die waren vorm Tor schon da gestanden, bin ich mir relativ sicher, dass sie rausgeschossen
haben. Ja, sie kamen ja direkt nach dem Tor, also sie wurden mit Sicherheit vorher
reingerufen. Die standen schon da. Ja, genau, die standen schon da. Da habe ich mir schon gedacht, boah, jetzt bin ich mal gespannt, wer runtergeht, weil eigentlich nach dem Tor und sah jetzt auch keiner aus, dass der danach aus, dass er irgendwie megamäßig platt gewesen wäre oder so. Und dass er nach dem Tor den emotionalen Simon Asta rausnimmt, das hatten wir ja auch gerade, wer da so nächstes Jahr auch emotionsmäßig und mentalitätsmäßig vorangeht, dass er dann Raschel und Asta rausnimmt, da hat es mir dann gereicht eigentlich, also ja, da war dann meine ganze Euphorie wirklich schon wieder weg, obwohl das eigentlich nur zwei Auswechslungen waren und klar, dann Bauer nochmal gekommen ist, dass er nochmal spielen soll, aber ja, da hat es mir dann wirklich, da habe ich die Schnauze voll, wenn ich es einfach so sagen kann, da hat es mir wirklich gereicht, da war ich so sauer dann und ja, fast logisch, dass dann auch das 1-2 direkt fällt. Also die Auswechslungen, die kann man, wird man mir nicht auch nicht erklären können, da nehme ich auch keine Erklärung an. Da war keiner megamäßig platt, Raschel war sehr, sehr gut im Spiel, Simon Asta war sehr, sehr gut im Spiel, das sah aber jetzt auch noch nicht danach aus, als wäre er komplett blau schon irgendwie, ich weiß es nicht. Und also die Wechsel waren, die waren gar nichts.
Ja, ich habe auch in der PK kurz überlegt, ob ich danach fragen soll, aber also erstens mal war es halt jetzt das letzte Heimspiel und ich habe mir auch, also wenn Stefan Leitl noch länger da gewesen wäre, hätte ich mir vielleicht diese Frage gestellt, aber es war eh schon so viel Abschiedsstimmung in dieser PK auch, was ich mir dachte. Also, und auch, dass Maximilian Bauer nochmal ins Spiel kommt, der überhaupt nicht positionsgetreu, sondern dann eben den linken Innenverteidiger geben musste, kurzzeitig mal. Das hat ja alles danach ausgesehen, auch die späteren Wechsel, dass einfach jeder nochmal mitspielen durfte bei diesem letzten Spiel. Außer Oliver Fobersam, der arme Kerl, der seit Wochen auf der Bank ist, seit Wochen sich aufwärmt, aber nie auch nur eine Minute mit auf dem Platz darf. Ich bin gespannt, ob Maxi Bauer noch gegen Augsburg eingewechselt wird oder ob er spielen darf. Oder ob dann doch mal Oliver Fobersam kommt. Eine Folge dieses Wechsels war ja dann auch, dass, wie gesagt, Simon Asta raus ist und man dann keinen Rechtsverteidiger mehr hatte und dann Jamie Leveling auf die andere Bahn gewechselt hat. Und offenbar war er noch auf dem Weg auf die andere Bahn, als dann das 1-2 fiel. Also, weil er hat den, wie du schon vorhin sagtest, den Laufweg von Nico Schulz, der jetzt auch nicht bekannt ist als der Überspieler der Bundesliga, den Laufweg nicht aufgenommen. Und er kam dann auch überhaupt nicht mehr hinterher. Also ich weiß nicht, ob Nico Schulz so ein schneller Spieler ist, aber Jamie Leveling kam auch überhaupt nicht mehr hinterher. Und dann musste Sebastian Griesbeck rausrutschen, natürlich. Also sonst wäre einfach Schulz allein in den Strafraum gelaufen. Und man hat dann auch, ich habe mir die Szene, glaube ich, 3-4 Mal angeschaut, ganz genau gesehen, dass auf der Position, auf der er gestanden war, also Griesbeck, da wäre die Reingabe angekommen und dann hat er sie rausgeklärt. Und so waren die Vielgeber eben 2 Schritte zu weit links, weil er ja weiter links gespielt hat in der Kette und kam dann nicht mehr hin und Brandt konnte, das war schon auch gut von Brandt, muss man auch sagen, gut mit dem ersten Kontakt an Vielgeber vorbeilegen und der Abschluss war dann schon auch sehr, sehr gut. Also Julian Brandt, das wird ja auch oftmals kritisch gesehen, weil er jetzt auch schon seit vielen Jahren als ein großes Talent gilt, aber also der Abschluss, also die Aktion, die Ballmitnahme und der Abschluss waren schon sehr, sehr gut. Ja, und dann 1-2 und Zitat Stefan Deitl, da hat den Jungs den Mut gefehlt, nochmal zurückzukommen. Das kann ich mir aber auch vorstellen. Also, wenn du so gut im Spiel bist, das 1-1 schießt und dann direkt im Gegenzug das 1-2 bekommst, ich glaube, dann ist es auch nur allzu menschlich, noch dazu als feststehender Absteiger, dass du dann jetzt nicht mehr das Spiel drehst. Also, das hätte womöglich der FC Bayern gemacht, aber die Spielvereinigung. Das war mir dann schon klar und dann ist ja schon das 1-3 gefallen, 5 Minuten später nochmal. Und irgendwie ist, also entweder habe ich das falsch gesehen im Stadion bei diesem 1-3 oder war ich der einzige Mensch womöglich, dass Luca Itter da einfach Passlack hinter sich vergisst?
Das kann gut sein, dass es so viel
lange Platz wieder gehabt hat. Ja, ich habe das, da hat es dann der Receiver wieder bei mir aufgehängt, was auch ein Problem war beim Abspielen dieser Szene. Aber also im Stadion sah das aus, weil Passlack hatte so viel Platz und Itter kann durch auch wieder da an der Position gelegen haben, dass er davor eben den linken Innenverteidiger gegeben hat und dann wieder auf die linke Bahn rausrücken musste. Aber irgendwie hatte Passlack da so viel Zeit und wie wenn Itter ihn kurz so im Rückspiegel vergessen hätte oder übersehen hätte.
Ja, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, bei den Highlights sah das, glaube ich, auch kurz mal aus, dass also da erstmal kurz Itter gesehen hat, der dann ein bisschen zu überrascht zur Seite, glaube ich, geschaut
genau,
hat.
Und dann war Passlack schon quasi im Laufduell und Itter
ja, hat aber gar nicht da war ja schon ganz, ganz weit weg, also da war es ja schon viel, viel zu spät. Und dann, ja, auch wieder so ein wunderbares Gegentor. Ich meine, der Ball wäre wahrscheinlich so in die lange Ecke eingeschlagen, also das sah jetzt auch nicht so verkehrt aus, der Abschluss. Aber dass den dann der eigene Mann so abfälscht, dass er durch die Beine geht beim Torhüter, das hat dann auch zu diesem 1-3 gepasst, wobei ja auch dann auch nach dem 1-2, das war ja Klappe zu, Affe tot, also auch die Euphorie, dass man sowas nicht mal länger halten kann, das ist auch so, wie gesagt, einfach so unfassbar enttäuschend und deswegen bin ich auch wirklich dann mal froh, dass die Saison vorbei ist, weil ich das auch einfach nicht mehr ertrage irgendwie. Also man macht dieses 1-1, das ist so eine große Freude drin, so eine Euphorie und ja, gerade dass man sein Torjubel beendet hat, steht es halt direkt wieder 1-2 und da weiß man dann, gut, kann es eigentlich abpfeifen, weil da passiert nicht mehr viel und das 1-3 war dann, ja, da war dann halt die Luft raus und vieles ist ja auch nicht mehr passiert dann.
Nee, Paul Seguin kam zu seinem Abschiedsspiel, ja. Also vielleicht spielt er nächste Woche nochmal, aber zumindest zum Abschiedsspiel im Rundhof. Ja, dann fiel eigentlich noch das 1-4 und ich dachte mir, okay, jetzt geht's mal wieder dahin. Wäre auch vollkommen unnötig, dass dieses Tor fällt, also einfach ein langer Ball und der rutscht einfach durch. Der Abschluss von Bellingham war eigentlich gut. Es sah für mich haltbar aus, würde ich mal sagen, war jetzt nicht so herausragend mit voller Wucht. Und ja, dann Glück fürs Kleber, dass Christian Dingert war es. Ich wollte schon Felix Zweier sagen. Jeder Schiedsrichter ist Felix Zweier. Nein, Christian Dingert einen Hinweis bekam. Das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Also, dass er noch rausläuft und sich anschaut.
Wenn man da die Bilder sieht, also, ja. Da reicht es einem eigentlich schon wieder. Das war auch sehr verwirrend im Stadion. Es war dann schon klar, dass man dann gemerkt hat, okay, da muss ja der Spieler davor, also Haaland dann oder jemand anderes, passiv im Abseits gewesen sein und aktiv eingegriffen haben, aber das sieht man ja nach der ersten Wiederholung, dass er einfach auch Griesbeck blockt. Also da kann ja keiner so rumargumentieren, ja, war er jetzt wirklich passiv oder hat er eingegriffen? Also da brauche ich das nicht 10, 20 Mal anschauen, wie lange das wieder gedauert hat für eine eindeutige Entscheidung. Das mit dem Abseits kriegt man ja mittlerweile normalerweise recht schnell hin. War ja dann auch relativ eindeutig mit der Linie. Also das hat man schon gesehen, dass er aktiv war. Da brauche ich keine On-Field-Review. Also ich weiß nicht, wie man dieses ganze Prozedere jemals akzeptieren soll, wenn es einfach nie besser wird. Also ich sehe keine Verbesserung und das seit 2, 3 Jahren. Ich weiß nicht, irgendwie muss man da irgendwas dran ändern, weil es scheint ja so nicht gut zu funktionieren.
Nicht wirklich, aber ich glaube, der DFB bleibt einfach dabei.
Ja, die sehen das anders.
Und macht einfach so weiter. Ja, müssen wir zu dem Spiel noch was sagen? Dixon Abiyama ist nochmal, glaube ich, 4 Kilometer gelaufen mit Sprints nach seiner Einwechslung, was für Freudenstürme auf der Tribüne gesorgt hat, habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Also klar, ja. Einsatz, aber die Laufwege waren jetzt auch nicht wirklich sinnvoll, aber gut. Ja, Dixon Abiyama freut sich wahrscheinlich auch auf die zweite Liga, würde ich schätzen.
Ganz, dann, ganz sicher, ja.
Ja. Wo er wahrscheinlich auch wieder mehr spielen wird und wo er auch mehr Räume haben wird, wenn mal das Klippert in Führung liegt und er einfach dann geschickt werden kann. Die Geschwindigkeit hat er ja, die Technik eigentlich auch.
Einen tiefen Ball von Dutzek oder Raschel und dann, das werden wir wahrscheinlich 5, 6, 7 Mal sehen. Den Abschluss hat er ja auch, hat er auch mehrfach bewiesen, dass er die Dinger auch ganz gut unter die Latte reinschweißen kann und dann kann man wieder im Stadion jubeln, mit dabei sein, sich freuen. Ja, gerade wenn man das dann noch gesehen hat, Samstagabend auf Schalke, wie das dann so ausschauen kann, wenn man ein ganz, ganz wildes Spiel dann noch dreht und damit direkt aufsteigt. Ja, da war man dann eigentlich auch schon wieder traurig und enttäuscht, wie das dann so vor einem Jahr abgelaufen ist. Aber gut, das kann man nicht mehr ändern.
Ja. Willst du noch über das Spiel gegen den BVB überhaupt sprechen? Du hast ja vorher mal so angekündigt, dass so, dass sich die manche Zuschauer womöglich etwas genervt hat, dass das auch zur Enttäuschung beigetragen hat.
Ja, das war halt wieder ein klassisches Spiel, wo in dem dann Leute im Block sind, die sonst vielleicht sonst nicht so dabei sind und Leute, die einfach tanzen wie im Club zu den Liedern mit, keine Ahnung, den Armen über dem Kopf und sich dazu irgendwie bewegen, als wäre es sonst wie Musik in der Disco, ich weiß nicht. Brauche ich irgendwie nicht, komme ich nicht so ganz mit drauf klar und das wird sich aber dann auch widerlegen, wenn man dann nächstes Jahr wieder gegen Sandhausen spielt. Irgendwann im Winter bei minus 5 Grad mit 50 Auswärtsfahrern, mit 8.500 Heimzuschauern. Das ist dann auch wieder ganz schön.
Wenn man so viele?
Alle wieder sicher. Also die Euphorie, die wird ja dann immer mitgenommen. Das dauert dann ja 2, 3 Jahre, bis das wieder stärker abebbt. Aber ich denke, gegen Sandhausen 8.5 sind auf jeden Fall drin.
Okay.
Wenn man nicht ganz irgendwo unten drin steht, also wovon ich aber auch nicht ausgehe. Aber nee, da hat es mir dann schon wieder gereicht eigentlich, also keine Ahnung. Das hat alles so dann ein Gesamtbild abgegeben, was auch zum letzten Spiel dieser Saison gepasst hat. Wie gesagt, ich bin einfach nur irgendwie froh, dass es vorbei ist, sonst bin ich eigentlich immer sehr, sehr traurig und ich mag die Sommerpause nicht wirklich, aber die Sommerpause wird jetzt auch sehr kurz sein. Dann gibt es wieder Trainingsspiele. Oder Testspiele, man darf hoffentlich wieder zum Training und dann geht's von neuem wieder los.
Die Sommerpause ist gerade so kurz, dass ich in dieser Zeit mal kurz in Urlaub fahren kann, bevor es schon wieder losgeht. Es ist tatsächlich sehr, sehr kurz. Also der Trainingsbeginn wird ja schon Anfang Juni sein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der neue Trainer nicht genau in meinen 2 Wochen Urlaub vorgestellt wird. Das wäre natürlich sehr bitter, wenn ich dann da irgendwo am Strand weile. Aber ja, aber wir haben ja fast noch vergessen, dass da noch ein Spiel ansteht. Das verdrängt man ja gerne. So, Abschied in Augsburg. Wollen wir über Augsburg noch sprechen? Wollen wir noch über Branimir Gotha nach diesem Dortmund-Spiel sprechen? Ich hätte noch so viele Themen auf dieser Liste, aber also man kann es natürlich sehr weit in die Länge ziehen. Wir können ja auch ein Alles-Gesagt-Format von der Zeit machen über 4 Stunden.
Aber ich glaube, so lange werden wir nicht brauchen. Da können wir auch beides noch mit reinnehmen. So lange wird es nicht dauern.
Dann gehen wir doch erst zu Branimir wieder. Herr Leitl immer
sagt. Branimir,
ja. Branimir, der Branimir. Du hast zumindest mehr verstanden als ich nach dem Spiel. Ich habe nämlich gefühlt gar nichts verstanden von den Worten von Branimir Gotha, was irgendwie auch zu dem Spiel gepasst hat, dass halt einfach niemand die Mikros lauter gezogen hat. Also weil ich habe dann, die Dortmunder haben ja noch mit ihren Fans gesungen und gefeiert nach dem Spiel. die Vizemeisterschaft mit wie viel Punkten noch immer Abstand auf den FC Bayern, aber gut, kann man schon feiern. Und dann war noch hinter mir schon ein bisschen Gerede noch, ein bisschen Musik, und dann hat man Branimir Gotha einfach nicht verstanden. Ich habe mir so ein paar Wortfetzen aufgeschrieben, aber es war sehr schade, weil offenbar auf der Nordtribüne das ja auch nicht alle verstanden haben. Und das ist dann schon schade bei so einer eigentlich guten Botschaft, die er da rüberbringen wollte, auch bei so einer emotionalen Ansprache, dass man einfach nichts versteht. Und ich bin ja eigentlich jemand, der sich immer aufregt, dass im Stadion alle Menschen ihr Handy zücken, aber da war ich froh, dass jemand auf der Gegengerade die Ansprache gefilmt hat, weil dann konnte ich es zumindest nachvollziehen am nächsten Tag.
Ich weiß, war das das normale Mikro, das auf alle Lautsprecher geschalten war, also aufs ganze Stadion?
Es war offenbar ein zweites, also ich habe da nachgefragt, auch ein zweites Mikro, das gereicht wurde, das aber eigentlich auf die ganze Anlage gehen sollte.
Komplett. Aber
es wurde halt richtig hochgezogen.
Ja, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, die Musikanlage oder die Lautsprecheranlage im Rundhof und was, wann laut und zu laut.
Die Musik war sehr leise bei dem Spiel, kann das sein?
Manchmal zu leise. Ach,
immer. Die war teilweise viel zu laut, aber jetzt war sie sehr leise vor dem Spiel.
Meistens, eigentlich ist sie ja immer viel zu laut, dass man sich wirklich gar nicht mehr unterhalten kann. Wobei man die Musik auch gar nicht braucht, ja. Aber ja, also es war nochmal ein Statement oder eine Verabschiedung eigentlich von ihm auch, also von den Fans, von der Saison, von den Heimfans, auch im Namen der Mannschaft. Ich fand sie ganz schön. Also ja, war jetzt nichts mega Besonderes oder hat jetzt nicht verkündet, ja Jungs, wir sehen uns in wie viel Wochen wieder?
Ja, 6 Wochen. Naja, Trainingsauftakt ist schon in 4 Wochen wahrscheinlich
wieder. Ja, dann müssen wir mal schauen, ob der öffentlich ist. Dann sieht er vielleicht ein paar wieder, vielleicht auch nicht.
Vielleicht ist ja wieder der Trainingsauftakt im Rundhof, wie nach dem Bundesliga.
Oh, nein, ja. Kann auch sein.
Zu viel also Magic nicht. In the air.
Ja. Ich denke mal nicht. Ich denke, es wird wieder ein klassischer Trainingsauftakt auf der Kronacher Hart werden. Nee, aber ja, war jetzt auch nichts super Spezielles jetzt dabei, glaube ich. Also wie gesagt, es war jetzt nichts dabei, dass er sagt, also wir gehen das 100% sicher alle gemeinsam an, dass er da auch nochmal einen extra Satz drüber verliert, dass er sicher bleibt. Kann man vielleicht auch nicht erwarten, also habe ich jetzt auch nicht erwartet. Aber ansonsten, weiß ich nicht, hast du irgendwas sehr Spezielles rausgehört?
Nee, hat er gesagt, ich hoffe, dass wir Fans und Mannschaft immer zusammenbleiben, so ungefähr. Das klang jetzt für mich dann nicht danach, als ob er jetzt unbedingt weg will. Das hat er auch nie gesagt, dass er unbedingt weg will. Aber klar ist auch, wenn jetzt ein Verein kommt, der sagt, ich will 2,5-3 Millionen zahlen, dann wird wahrscheinlich Rashida Susi sagen, okay, dann verkaufe ich ihn doch. Weil ich dann womöglich Max Christiansen nicht verkaufen müsste. Aber ist auch die Frage, wer jetzt dann von beiden für das Spiel wichtiger ist. Also es sind beide extrem wichtige Spieler für die Spielvereinigung. Und der Verlust von beiden würde sehr schwer wiegen, finde ich. Und vielleicht bei Branimir Gotha aufgrund seiner Scorer in dieser Saison noch mal ein bisschen mehr. Andererseits, welcher Bundesligist gibt so viel Geld aus für ihn, für einen Spieler, der alle 300 Minuten ein Tor schießt? Also das muss man natürlich auch sagen. Er hat 9 Tore und 6 Assists jetzt. 15 von 27 Toren war er beteiligt. Das ist schon viel, was jetzt auch nicht unbedingt für die anderen Menschen in dieser Mannschaft spricht. Aber er hat dann auch alle 33 Spiele gemacht, fast alle über die volle Distanz. Transfermarkt hat das im Medis-Rechnen Gott sei Dank abgenommen und hat diese Zahl 300 stehen in der Statistik. Also alle 300 Minuten ein Tor ist jetzt für einen Angreifer auch nicht so herausragend. Noch dazu waren ja 5 Tore, davon 11 Meter. Also klar, kann man jetzt auch wieder relativieren. Branimir Gotha geht viele Wege, war auch jetzt wieder teilweise an der Mittellinie zu finden, hat sich den Ball da geholt. Vielleicht ist auch er auf einer anderen Position besser aufgehoben, bisschen noch schwimmender als in einem Zweiersturm. Kann man viel darüber sprechen, aber ich würde trotzdem sagen, wenn er ginge im Sommer, wäre das ein herber und riesiger Verlust für die Spielvereinigung.
Ich denke auch, dass er noch ein größerer Verlust wäre als dann Max Christiansen, weil man bei ihm halt sicher weiß, dass er in der zweiten Liga irgendwas um auch die 17, 18, 19, 20 Tore schießen kann und je nachdem, wie die Saison auch verläuft, dann auch mindestens wahrscheinlich ja, 12, 13, 14, 15 schießen wird, wenn er natürlich immer spielt und verletzungsfrei bleibt. Also ich denke, bei ihm wäre der Verlust schon größer, gerade weil er auch eben Kapitän ist, das muss man ja auch bedenken und wurde auch angesprochen, dass er das wohl auch intern sehr, sehr gut löst, auch wenn man das vielleicht nach außen nicht immer so gut dann mitbekommt, weil es für ihn auch dann manchmal vielleicht schwierig ist mit der Sprachbarriere in den Interviews, dass er vielleicht öfter mal ähnliche Dinge sagt, aber wie gesagt, es ist ja gar kein Vorwurf, ist ganz normal, aber das scheint ja alles ganz gut zu funktionieren und er ist ja auch mit Leistung vorangegangen in dieser Erstligasaison, muss man ja auch einfach so festhalten. Und ja, es ist eine der ganz, ganz interessanten Personalien, die dann in diesem Sommer anstehen, über die man reden wird,
was bei denen man grade, hofft. Ja, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ich habe diese
kurze Pause. Hofft und bangt, dass er sich gut für die Spielvereinigung ausgeht und dass man irgendwie schafft, ihn zu halten. Das wäre schon wichtig, denke ich.
Das war ja ganz in Anführungszeichen witzig. Ich wollte Stefan Leitl nur kurz nochmal fragen zu Branimir Gotha jetzt direkt nach seiner Rede. Und ich gefühlt hat er gar nicht mehr aufgehört zu reden, Stefan Leitl. Also manchmal, es gibt ja Antworten, die sind sehr kurz bei ihm. Und manchmal, wenn ihm was am Herzen liegt, dann redet er sehr, sehr viel. Und das war jetzt bei dem Branimir Gotha, das war ja quasi eine Lobeshymne, eine Liebeserklärung, alles zusammen. Dass ich schon kurz die Nachfrage stellen wollte, ob er ihn nicht mit nach Hannover jetzt nimmt. Das wäre sehr bitter. Aber weiß nicht, bei 16 Millionen Personaletat dann auch noch die Ablöse für Branimir Gotha drin ist. Ich hoffe es nicht. Einfach mal aus Fürther Sicht, aber da hat er ja dann eben auch gesagt, dass Branimir Gotha das sehr gut gemacht hat als Kapitän und die Kabine am Leben gehalten hat und so weiter. Und das aber auch immer im Zusammenspiel mit Sascha Burchert. Dass er den da auch nochmal erwähnt hat, fand ich auch krass. Weil das vielleicht auch so ein Hinweis ist, warum man Sascha Burchert halten will. Also ich gehe davon aus, dass Sascha Burchert die Nummer 1 sein will und dass er könnte woanders auch die Nummer 1 noch sein. Und aber wenn Andreas Linde gehen sollte und man sagt, Leon Schaffran ist die Nummer 2 und wir machen jetzt einen Kampf um die Nummer 1, wird jetzt nicht alle zufriedenstellen, ist jetzt vielleicht auch aus fußballerischer Sicht nicht die 100% beste Lösung, aber rein für das Mannschaftsklima, rein für die Führung der Mannschaft, auch als Gesicht der Mannschaft ist Sascha Burchert natürlich sehr, sehr wichtig. Ja, es bleibt ein sehr, sehr spannender Sommer und ich bereue schon wieder ein bisschen, dass ich im Urlaub bin, weil da wird auch in dieser Zeit sehr viel passieren, nehme ich an. Wobei das Transferfenster ja auch lang ist. Also es können ja Spieler auch noch nach dem, was ist es dann, wahrscheinlich 10. Spieltag der zweiten Liga gehen. Was auch hart ist. Also dann,
ja,
wenn es wirklich bis Ende August geht und die Saison fängt schon Mitte Juli an, dann ist es ja der 5. wahrscheinlich, 5., 6. Spieltag.
Auf die muss man ja dann dieses Jahr wahrscheinlich nicht unbedingt setzen, so wie in der vergangenen Saison, in der man wirklich auch das einfach nutzen musste, weil es halt auch mit dem Geld nicht so leicht ausschaut. Ich denke, und man wird auch hoffen und schauen, dass man da früher fertig ist. Ich meine, dass man vielleicht irgendjemand in Anführungsstrichen krasses oder jemand älteren dann am Ende nochmal Mitte zunimmt, von dem man weiß, okay, der braucht vielleicht auch nicht so lange Einlaufzeit, der hat schon gezeigt, was er kann. Das kann immer passieren, aber ich denke mal, die wichtigsten Spieler und das Gerüst sollte schon recht früh stehen. Also die muss man dann auch schon, die Leute muss man sich einspielen lassen, dass das gut funktioniert, dass man auch einen guten Saisonstart hat. Wie wichtig das hätte sein können, hat man die Saison gesehen, wenn man das erste Spiel dann vielleicht mal nicht gewinnt und auch traurig nicht gewinnt. Oder dann das zweite Spiel in dem Sinn wäre es gewesen, dass man da schaut, dass man gut reinkommt. Weil das ja auch nicht immer alles heißen muss. Also Dresden ist auch sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Die zerren davon immer noch. Aber ja, ich denke, allgemein ist es schon wichtig, dass man da ordentlich reinstartet, dass man da gleich oben im ersten Drittel mit dabei ist.
Ich denke, da konnte man natürlich auch nochmal einiges an Euphorie mitnehmen. Also weil trotz dieses Abstiegs war ja die Stimmung in den letzten Wochen immer sehr, sehr gut. Also jetzt nicht die Stimmung im Sinne von, dass die Gesänge so lautstark waren und dass der ganze Rundhof quasi einem Freudenhaus glich, aber es war schon so, dass die Stimmung betont positiv war und ich kann mir gut vorstellen, wenn diese Mannschaft jetzt vielleicht, wenn sie doch in weiten Teilen zusammenbleibt, natürlich wird es Abgänge geben, aber wenn da eine gute Mannschaft zusammenbleibt, wenn man das mitnimmt, wenn man auch so ein bisschen die Emotionalität mitnimmt von Asta und Raschel, wenn vielleicht sogar in Rashid Asusis Träumen Cezek Nankam bleibt und Nankam und Grota den Sturm spielen, das Mittelfeld aus Duziak, Raschel, Christiansen, Tillmann oder sogar Green ist jetzt für die zweite Liga auch sehr, sehr gut. Dann ist eigentlich die größte Baustelle tatsächlich die Abwehr. Und das ist halt dann auch schwierig. Also wenn Luca Itter geht, dann muss man quasi zwei Linksfüße finden. Das wird wahrscheinlich eine der großen Baustellen, aber also von einem Zerfall würde ich jetzt auf keinen Fall reden. Ich hoffe, ich werde nicht Lügen gestraft und am Ende muss ich 20 Texte über neue Spieler schreiben oder über Abgänge, aber ja, kann man sich auch ein bisschen freuen vielleicht auf die nächste Saison. Dann wird es auch wieder mehr Siege geben, da wird die Stimmung positiver, dann ist es für uns im Podcast leichter und auch für mich zum Schreiben ist es leichter, wenn man nicht jede Woche fragen muss nach den Gründen für eine Niederlage, weil das irgendwann auch sehr ermüdend ist. Ja, wir freuen uns einfach auf die zweite Liga.
Und auf den letzten Spieltag in Augsburg.
Genau.
Weil da wollen wir ja auch noch siegen. Es gibt ja noch diesen ominösen Auswärtssieg,
was
der
ist
noch
das?
Fehlt.
Ich kenne das nicht. Was ist das?
Was ist
Auswärtssieg?
Was? Auswärtssieg. Oh, weiß ich gar nicht. Musste man wirklich mal überlegen. Wann war, das in Paderborn der letzte Auswärtssieg?
Ja, das ist 4-2 war das dann, ne? 4-2, ja, genau.
Ja, das war so vor ziemlich genau einem Jahr.
Ja, war der 33. Also Spieltag der Bundesliga,
der Wobei, zweiten Liga. Man hat ja auch in Regensburg gewonnen, so ist nicht.
Zweimal sogar in Regensburg.
Also es geht jetzt noch auf Wettbewerbsniveau, es dann auch noch geht.
Ich habe aber noch keinen Bundesligisten gesehen, der so schwach war wie Jan Regensburg, aber gut. Deswegen spielen sie auch in einer anderen Liga.
Ja, aber ich denke gegen Augsburg, die sind zwar, ich würde mal, also vom Gefühl sind die recht heimstark. Weiß jetzt gar nicht, wie die Tabelle da ausschaut, aber.
Das finden wir doch einfach raus.
So, ich würde mal historisch gesehen, kommen die schon eher über ihre Heimauftritte. Ja, aber die haben ja jetzt auch, gut, ich meine, die haben in Leipzig 4-0 verloren, da ist jetzt auch die Luft raus, die sind durch. Natürlich wollen die sich auch noch ordentlich verabschieden, aber ich denke, die Mannschaft, die Spielvereinigung, die hat das jetzt auch schon länger, dieses Gefühl, dass sie durch ist. Man hat gesehen, dass sie nochmal befreit aufspielen können. Bei Union hätte man ja auch gewinnen sollen, gewinnen müssen. Und gegen Augsburg, das wird nochmal schön, da fahren nochmal 1500 mit. Und da kann man da.
Das ist schon auch eine weite Anreise, muss man schon überlegen am Samstag. Ne?
Ja, da muss man schon überlegen. Letztes Spiel in der Bundesliga für, wer weiß nicht, wie lang, bei einigermaßen gutem Wetter nach Augsburg.
Ein Jahr.
Ja, für ein. Müssen wir schauen, wie der Kader ausschaut. Das kann.
Der
kann
FC Augsburg
sein.
Ist übrigens in der Heim- wie in der Auswärtstabelle auf Platz 13. Hat aber zu Hause 22 Punkte geholt und auswärts nur 13. Was dafür spricht, dass es sehr viele schlechte Auswärtsmannschaften gibt, wovon eine Gegenstand dieses Podcasts ist, mit 4 Punkten und 12-47 Toren. Ja.
Aber the trend is your friend und gegen Hoffenheim war es gut, gegen Union war es noch besser und gegen Augsburg reicht es jetzt.
Jetzt haben wir die Quizfrage vor dem Abschluss. Wer ist auf Platz 17 in der Auswärtstabelle? Darauf kommst du nie.
Platz 17 in der Auswärts. Gut. Gefühlt ist es Bochum, aber.
Ja, Bochum ist auf Platz 12 mit 14 Punkten. Sogar vor dem FC
Augsburg. 14 auf Platz 12, das ist aber auch.
Ja, die haben ja in Dortmund
14
gewonnen.
Auswärtspunkten auf Platz 12. Eieiei. Ja.
Keine Man Ahnung. Ist auch mit 22 Auswärtspunkten auf Platz 5.
Keine Ahnung.
Ja, der Vorletzte ist eine Mannschaft, die in Fürth verloren hat. Das sagt ja auch schon einiges aus. Und es ist nicht die Hertha. Jetzt habe ich dir aber schon so viele Lösungen.
Ist es Union?
Nein, Union ist auf Platz 6 mit 22
Eben. Punkten. Leute, das ist Mainz.
Mainz mit 11 Punkten nur.
11? Wir sind auf Platz 9, aber in der Gesamttabelle.
In der Heimtabelle ist der FSV Mainz auf Platz 4.
Da lohnt sich die Auswärtsdauerkarte aber eher nicht.
Tja, wir haben jetzt hier die Formel 1 vorhin angeteasert. Willst du noch, ist das dein Moment der Woche? Müssen wir noch die Formel 1 besprechen in diesem eigentlich Fußball-Podcast?
Moment der Woche ist die Wahl in Schleswig-Holstein.
Weil die CDU gewonnen hat.
Genau deshalb. Nur deshalb, weil die CDU 41% geholt hat.
Sondern du kannst unsere Hörer und Hörer, die jetzt gerade nicht so politikinteressiert sind, mitnehmen.
Es gibt welche, die eben nicht mehr im Landtag sitzen, die davor mal drin waren. Jetzt
die Linke
erst mal
mit 1,7%.
Rausgedroppt sind. Genau, die Linke, um die geht's.
Die immer sehr stark ist in Schleswig-Holstein.
Ja.
Ja, nein, kein Platz für Rassismus, für Faschismus und auch kein Platz für die AfD. Das können wir, glaube ich, festhalten, auch wenn wir hier kein parteipolitischer Podcast sind, aber das gebührt der gesunde Menschenverstand, dass man diese Partei ablehnt, dass man ihr keine Millimeter gönnt und deswegen sich auch einfach freuen kann, dass sie aus dem Landtag geflogen ist. Hoffentlich, dass sie bald noch aus mehr Landtagen fliegt und sich einfach irgendwann in Luft auflöst, auch wenn das ein frommer Wunsch bleiben wird. Ich weiß nicht, welcher Parteifunktionär das letztens war, es hat es mir in die Twitter-Timeline gespült, der sagte, das Problem ist, dass es den Menschen in Deutschland zu gut geht.
Ich glaube, das war der Herr Chrupalla.
Der Tino Chrupalla, ja. Das ist ja ziemlich eigentlich die Partei zusammengefasst. Hoffen, dass es den Menschen schlecht geht, um daraus Kapital zu ziehen. Naja. Ich führe das nicht weiter aus. Meine Abneigung gegenüber der AfD habe ich, glaube ich, kundgetan. Du hast sie auch kundgetan. Jetzt könnte ich noch meine Abneigung gegenüber der Formel 1 kundtun, aber das mache ich nicht.
Bitte. Ist auch
nicht auf einer Wellenlänge.
Warum denn nicht?
Nein, ich bin kein Fan von Motorsport, sagen wir es einfach so. Aber ich war letztes Jahr am Nürburgring. Und habe da sogar mit sympathischen Menschen gesprochen, das muss man auch sagen.
Ist ja aber auch legitim, muss ja nicht jedem gefallen.
Ist ja, außerdem ist es ja Arbeit. Ich würde niemals ein Formel 1 oder DTM-Rennen privat anschauen, aber als Sportjournalist hat man ja auch mal in Anführungszeichen oder in Klammern leider auch andere Termine. Dazu gehört auch Motorsport. Nein. Du bist großer Motorsport-Fan, deswegen will ich es nicht in die Länge ziehen. Du darfst dich freuen, du darfst dich ärgern über Sebastian Vettel und Mick Schumacher. Ich habe ja gelesen, Mick Schumacher hätte zum ersten Mal in die Punkte fahren können. Er hat so große Lust, in die Punkte
richtig
zu fahren.
Ja, in der 54. von 57 Runden war es dann vorbei.
Ja. Schade, Mick, alles ist vorbei.
Nein.
Wird es noch was? Wird es noch was
jetzt? Das wird schon.
Letzte Frage in diesem Podcast: Wird es was mit Mick Schumacher?
Ja.
Ja, es war jetzt blöd, dass ich eine geschlossene Frage gestellt habe.
Blöd jetzt, ne? Ja, nein. Nein, der Mick Schumacher, der macht das schon. Der sah jetzt ziemlich gut aus. Ich meine, der ist jetzt in seinem zweiten Jahr, ist immer noch nicht. Der darf noch ein paar Fehler machen. Ist natürlich immer blöd, wenn man diese Fehler macht, weil die kosten dann auch viel Geld und Prestige. Wie beim Kleeblatt, aber.
Da kosten die Fehler auch sehr viel Geld und Prestige.
Ja, da kosten die Fehler auch sehr viel Geld. Wobei das Prestige geht ja jetzt mittlerweile, man hat sich ja gefangen. Das war ja schon schlimmer auch.
Ja, selbst Marco Rosa hat ja gesagt, dass Kräuter Fürth
das ganz gut gemacht hat. Ja, in den ersten zwei Minuten hat das, glaube ich, fünfmal erwähnt, wie gut das Kräuter Fürth gemacht hat. Nein, aber der Mick Schumacher, der wird seinen Weg gehen. Der kann ja auch ganz gut beraten werden von seinem Onkel und ich denke, das wird schon.
Das wird schon. Das nehmen wir mit als Botschaft für das Spiel in Augsburg. Der erste Heimsieg ist übrigens nicht geworden, wie du schon vor Monaten verkündet hast. Jetzt hoffen wir halt mal, dass du richtig liegst mit der Prediction, dass es der erste Auswärtssieg noch wird.
Es hätte ja was werden können. Also es sah ja nicht schlecht aus zwischendrin für eine Minute.
Tja, dein Torjubel vor einem vollen Stadion hast du bekommen. Du hast halt keinen Siegesjubel in einem vollen Stadion bekommen. Den wirst du auch nicht mehr bekommen, weil ich würde davon ausgehen, dass das Spiel in Augsburg nicht ausverkauft ist. Auch wenn es quasi ein bayerischer Gipfel ist, aber
ein bayerisches Derby.
Ja, Derby darf man ja nicht sagen.
Deswegen sagt man ja so bayerisches Derby.
Ja,
mal schauen, wie viele bei Sky davon wieder sprechen werden vom bayerischen Derby. Wird es wahrscheinlich wieder genügend geben.
Ja, das sehen wir Gott sei Dank nicht auf Sky, sondern im Stadion.
Richtig.
Und
diesmal auch wirklich.
Ja.
Die Karten liegen schon zu Hause.
Ja, das ist doch schön. Meine noch nicht, aber ich habe mich schon angemeldet beim FC Augsburg. Ich hoffe, das Medienteam des FC Augsburg lässt mich noch ins Stadion, aber sonst muss ich halt den Gästeblock gehen mit meinem Laptop. Geht auch im Zweifel. Nein. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Chris.
Danke dir auch.
Und ich bin so glücklich, dass meine Stimme bis hierhin gehalten hat und sogar besser geworden ist. Also vielleicht habe ich mir die Heiserkeit weggequatscht. Da würden jetzt alle HNO-Ärzte die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Niemals so viel reden, wenn man heiser ist, aber es hat geklappt, das ist doch schön. In diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Servus.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.